Stückwerk, der Podcast mit Predigtimpulsen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stückwerk, dem Podcast mit Predigtimpulsen. Wir unterhalten uns hier jede Woche neu zu einem biblischen Text, der dann in so ungefähr 2 Wochen gepredigt werden kann oder auch soll. Und wir machen das, weil es Freude macht und weil wir denken, dass dabei gute Ideen entstehen können für uns, die wir uns unterhalten, und vielleicht auch für euch, die ihr uns zuhört und dann, wer weiß, auch an eine Predigt euch setzen müsst, dürft auch und schreiben und diese halten. Genau, wer ist heute wir? Ich bin Esther. Ich bin Pfarrerin in Württemberg und gerade noch am Pfarrseminar in Stuttgart-Birkach. Und ich unterhalte mich heute mit Michael. Hallo.
Hi.
Wir unterhalten uns zum 2. Mal, wenn ich mich recht erinnere. Das letzte Mal war Weihnachten, war zu Weihnachten und Maria. Möchtest du noch mal was zu dir sagen, so für die Hörerinnen und Hörer?
Mein Name ist Michael Käse. Ich bin aktuell noch Vikar in Fürth, das direkt neben Nürnberg, und dann alsbald Pfarrer in der evangelisch-lutherischen Kirche in Bayern. Und nebenbei, auch schon während des Studiums, habe ich ganz lang in einem Museum als Museumspädagoge geführt.
Ja, das war letztes Mal sehr aufschlussreich. Ich habe deshalb diesmal schon gefragt, ob es da auch ein Gemälde gibt, das alle kennen außer mir. Aber dem ist nicht so. Zumindest wir beide kennen keins. Genau, heute unterhalten wir uns auch über einen Text aus dem Lukas-Evangelium, aus dem 7. Kapitel. Bei Luther ist es überschrieben, habe ich jetzt natürlich wieder zugeschlagen, aber bei das Neue Testament jüdisch erklärt, die Überschrift hat mir ohnehin besser gefallen, deshalb sage ich euch jetzt die, der Pharisäer und die Frau, die viel geliebt hat. Genau, das lese ich mal vor. Ist auch die Luther-Übersetzung, nur mit anderer Überschrift. Es bat ihn aber einer der Pharisäer, mit ihm zu essen. Und er ging hinein in das Haus des Pharisäers und setzte sich zu Tisch. Und siehe, eine Frau war in der Stadt, die war eine Sünderin. Als die vernahm, dass er zu Tisch saß im Haus des Pharisäers, brachte sie ein Alabastergefäß mit Salböl und trat von hinten zu seinen Füßen, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu netzen und mit den Haaren ihres Hauptes zu trocknen, und küsste seine Füße und salbte sie mit dem Salböl. Da aber das der Pharisäer sah, der ihn eingeladen hatte, sprach er bei sich selbst und sagte: Wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt, denn sie ist eine Sünderin. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er aber sprach: Meister, sag es. Ein Gläubiger hatte 2 Schuldner. Einer war 500 Silbergroschen schuldig, der andere 50. Da sie aber nicht bezahlen konnten, schenkte er es beiden. Wer von ihnen wird ihn mehr lieben? Simon antwortete und sprach: Ich denke, der, dem er mehr geschenkt hat. Er aber sprach zu ihm: Du hast recht geurteilt. Und er wandte sich zu der Frau und sprach zu Simon: Siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen, du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Diese aber hat meine Füße mit Tränen genetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben, diese aber hat, seit ich hereingekommen bin, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt, sie aber hat meine Füße mit Salböl gesalbt. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und er sprach zu ihr: Dir sind deine Sünden vergeben. Da fingen die an, die mit zu Tisch saßen, und sprachen bei sich selbst: Wer ist dieser, der auch Sünden vergibt? Er aber sprach zu der Frau: Dein Glaube hat dir geholfen. Geh hin in Frieden. Das waren die Verse 36 bis 50, habe ich glaube nicht dazu gesagt. Wer sie also sucht im 7. Kapitel, weiß jetzt wo. Ja, was sind deine Gedanken zu dieser Erzählung oder ja?
Also mein erster Eindruck, als ich das gelesen habe, ist, wie witzig das eigentlich ist. Wenn man Jesus zu Tisch einlädt, dann weißt du einfach nicht, welche Weirdos mit dazukommen. Also das wird sich vielleicht auch der Pharisäer gedacht haben. Ja, ich lade ihn ein, mal gucken, was er so schwätzt. Und dann kommt da so eine Lady mit dazu und dann hat die da so ein Special Salböl, fängt da an, die Füße zu küssen. Also ich stelle mir auch in der antiken Gesellschaft das sehr speziell vor. Mhm, und damit bestimmt. Kann ich sehr gut connecten. Also wer sagt, ich lade Jesus ein, und zwar dann so, dass ich die einlade, die ich, also ne, wenn Jesus sagt, wenn du den, der es braucht, einlädst, dann lädst du mich ein. Mhm. Dann kann es halt immer sein, dass du irgendwelche Leute mit dabei hast, die für dich einen weirden Eindruck machen. Mhm. Das war mein erster Gedanke, als ich das gelesen habe. Mhm.
Ja, und das sagte ich jetzt gerade als beim Zuhören, und man weiß einfach nicht, was passiert. Also irgendwie, er ist zum Essen eingeladen, aber ob sie essen, das erfährt man eigentlich nicht. Sie sind irgendwie mit anderem beschäftigt. Ja, ich kannte vor allem irgendwie so in Erinnerung, war mir vor allem der erste Teil. Und also da bin ich auch wieder hängen geblieben, weil ich dachte, das ist ganz schön intim, was da passiert. Also mir wäre das jetzt, glaube ich, eher unangenehm, wenn jemand, ja, ich weiß nicht, Füße sind. Ich glaube, das ist vielleicht auch einfach, ja, damals ein bisschen vielleicht auch anders gewesen, weil Füße waschen ja schon auch ein, sag ich mal, nichts Unbekanntes war. Aber halt die Art und Weise, wie die Frau das macht, ist natürlich schon sehr auffällig. Und ich fand aber, ich war sehr froh auch, dass ich diese hier das Neue Testament jüdisch erklärt rausgezogen habe. Weil die dazu schreiben, also das mit den, also auch das Trocknen mit den Haaren des Hauptes, ihres Hauptes ist eine intime und wohl eher unübliche Handlung. Gut, das haben wir auch gemerkt. Und dann finde ich aber super die Erklärung, was offenes Haar bedeutet hat damals. Also offenes Haar zeigte Trauer, Dankbarkeit, Besänftigung eines Gottes oder eine flehende Haltung an. Also genau, in welcher Motivation kommt die Frau, also irgendwas, das war dann so meine Fantasie, irgendwas ist da passiert, dass die jetzt so, ja, ob sie jetzt dankbar ist oder trauernd, das wissen wir nicht, aber irgendwie beides passt zu den Haaren und den Tränen, und dann ist ja auch irgendwie zweimal was passiert, auf jeden Fall, was diese Frau beschäftigt und ja, bewegt.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, dieses Salböl ist ja arschteuer gewesen.
ja, das ist alles, was man dazu weiß. Genau.
Genau, also gucken wir kurz nach, was ist theologisch bekannt. Wow, das ist wahnsinnig teuer. Also genau. Würde ich vermuten, wird da doch irgendwie ein starkes Gefühl dahinter stehen, ne? Weil also, das kannst du ja nicht jeden Tag machen.
Ja, und das ja schon irgendwie, das wird alles überhaupt nicht erzählt. Er muss ja auch einen Grund haben, dass die dann zu Jesus kommt. Also irgendwie würde es ja zusammenhängen, sonst. Also warum sollte sie sonst das gegenüber Jesus tun? Ja. Und dann war ich schon auch ein bisschen verwirrt mit den ganzen, also es ist ja eigentlich eine ganze Sammlung an Gattungen, die man da antrifft. Also erstmal eine Erzählung, aber dann auch ein Gleichnis und dann irgendwie noch ein Dialog. Also, und da habe ich mich schon ein bisschen gefragt, was hat das jetzt miteinander zu tun? Also vor allem das Gleichnis und dann noch diese Erklärung oder dieser Vergleich ja eigentlich zwischen der Frau und dem Pharisäer, der auf einmal einen Namen hat. Also der heißt ja übrigens Simon. So, okay. Ja.
Wobei das mit dem Namen fand ich ganz cool. Wenn ich das richtig wahrgenommen habe, dann ist erstmal dieser namenlose Pharisäer, und der denkt sich ja nur was. Der denkt sich, boah, wenn das ein echter Prophet wäre, dann würde der doch wissen, dass das voll die Sünderin ist. Und Jesus antwortet ja nur auf die Gedanken.
Das ist auch wieder so ein Jesus-Move,
oder? Ein Jesus-Move, ja. Also, hey, denkst du was? Und ich gebe dir die Antwort auf deine Gedanken. Und ich weiß, ich kenne dich. Ich kenne dich mit deinen Gedanken. Und jetzt bekommt dein Namen. Mhm. Ob man das jetzt schichtungsmäßig, ne? Und gattungsmäßig, ob man das überzeugend findet, hin oder her. Aber das fand ich einen Beobachtung auf jeden Fall in der Endredaktion.
Ja, dass der auf einmal einen Namen hat, dass das dann so persönlich wird, ja, und eben nicht mehr so ein, war da jetzt halt ein Pharisäer und eine Frau und irgendwas passiert, sondern auf einmal geht's um den. Und ja, auch interessanterweise doch am Ende mehr um den als um die Frau, oder dann schon auch wieder um die Frau, ja.
Na, es endet auf jeden Fall mit einer Rede zu der Frau. Also ich würde nicht sagen, es geht dann mehr um ihn als um die Frau. Also das war nicht mein Leseeindruck zumindest.
Das stimmt.
Ich hatte ganz am Anfang, meine Gedankengänge, wie sie sich entwickelt haben, dachte ich mir, das ist ja auch wieder typisch sexistisch, der Pharisäer ist ein Pharisäer und wird nicht als Sünder qualifiziert. Dabei, wer im Neuen Testament schon reingeguckt hat, weiß, die Pharisäer kommen extrem schlecht weg. So, also könnte man ja auch Sünder nennen. Dachte ich mir, das ist ja wieder klar. Hier die Frau tituliert als Sünderin, der Mann, der bleibt nur in seiner religiösen Prägungsgruppe der Pharisäer. Das war mein erster Gedanke. Und mein zweiter Gedanke war, oh, wie cool antiklassistisch zu sagen, diese Frau ist ja eine extrem reiche Person. Mhm. Haben wir ja schon theologisch tiefschürfend erarbeitet.
Ja, genau. Was ist ein Alabastergefäß, irgendwas Wertvolles?
Genau. Alabaster, wow, das klingt krass. also, dass hier die Frau nicht, oh, die ist reich und täterell, sondern auch als reiche Person als Sünderin qualifiziert. Also, das wäre dann vielleicht wiederum ein progressiver Moment der Erzählung. Mhm. Das habe ich mir gedacht, als ich das mit der Sünderin mal gedacht habe.
Ja, und wie das aber ja, man dann merkt, so einfach ist es dann eben nicht. Gell? Also, man kann irgendwie nicht sagen, die Sünden. Drin ist es schlecht und der Pharisäer gut und andersrum kann man es aber auch nicht sagen.
Genau. Ja.
Also ich bin da auch über einen anderen Gedankengang draufgekommen. Ich dachte so, irgendwie, das ist doch ein bisschen auch typisch Lukas-Evangelium, dass so zwei Personen gegenübergestellt werden. Also mir sind dann eben noch andere Geschichten eingefallen, wo erstmal auf den ersten Blick so klar scheint, wer sich richtig verhält und wer sich falsch verhält, sag ich mal, so jetzt etwas verkürzt. Also da gibt's irgendwie Martha und Maria ein bisschen später und dann das Gleichnis vom verlorenen Sohn, wo ja dann eigentlich so um zwei Söhne geht. Und eben auch nochmal ein Pharisäer und der Zöllner. Und ein Zöllner, und ist an dem Sonntag auch Evangeliumslesung. Also die da in den Tempel kommen und beten und der Pharisäer sagt, lass mich nicht so werden wie die ganzen, und dann zählt er sämtliche Menschengruppen auf und eben auch dieser Zöllner da. Und da war eine interessante Erklärung eben dabei, dass man schnell dazu verleitet ist, quasi sich einer Gruppe zuzuordnen, also eben der Frau oder dem Zöllner und nicht dem Pharisäer, der irgendwas offensichtlich falsch macht, aber wie man sich dadurch eigentlich dann genau so verhält wie der Pharisäer. Vielleicht kann man diese Gegenüberstellung gar nicht so als Kontrast und als Entweder-Oder sehen, sondern muss eher anfangen zu überlegen, wie passt das vielleicht auch zusammen oder wie ergänzen die sich, diese beiden Pole so. Und das fand ich eigentlich, dann dachte ich, das könnte doch mal ein Gedanke sein, der mich ein bisschen weiterbringt als,
Also, ich glaube, man kann das, ich finde es voll anregend, was du gerade sagst, und in meinem Kopf ist gleich so, da habe ich mir gedacht, wie könnte man das zusammendenken, dass vielleicht von dem Pharisäer hin zu der Liebenden, das finde ich schön, sie nicht als Sünderin zu bestempeln, sondern dann als die Liebende, weil da kann ich mich gut reinversetzen. Also kognitiv abgeklärt, lade ich mir mal diesen Jesus ein, hör mal zu, was er so erzählt. Und dann kommt eine, die ja genauso sündig ist wie ich, ob jetzt 500 Sünden-Credits oder 50 Sünden-Credits, ist irgendwie auch wurscht. Aber die macht ja dann den Schritt. Die sagt ja dann, krass, ich investiere Geld und wahrscheinlich mache ich mich auch ein bisschen lächerlich, wenn ich da hingehe und Füße küsse und mit Haaren reinige und so. Und dass quasi aus diesem Bewusstsein, dass mein Leben nicht so läuft, wie ich es mir wünsche und vielleicht Gott sich wünscht, hin zu einer liebenden Handlung kommt. Das finde ich eine sehr schöne Entwicklung. Könnte ja auch so der prophetische Horizont für diesen Pharisäer sein.
Wie quasi aus dem einen so das andere auch erwächst. Also man könnte ja fragen, hätte die Frau überhaupt eine Gelegenheit gehabt zu dieser liebenden Tat, wenn der Pharisäer Jesus nicht eingeladen hätte. Also, ja, das ist jetzt natürlich sehr hypothetisch, aber nur so dieses, ja, noch ein bisschen.
Na gut, ich überlege gerade, gibt es eigentlich eine Szene, wo eine Frau Jesus einlädt?
Es gibt ja halt Martha und Maria, oder?
Die? Ist er bei Martha und Maria eingeladen oder kommt die auch dazu?
Nee, da ist er eingeladen. Oder? Da ist er doch eingeladen.
Und die ist eingeladen. Ich schaue mir gerade, wer die Einladung ausspricht, aber. Liebe Hörerinnen und Hörer, das ist jetzt der Hauptauftrag.
Ihr könnt gerne, ich kann euch sagen, wo ihr nachlesen könntet, so ungefähr Kapitel 10. Ich habe es so abgespeichert, aber ja. Manchmal wird man ja auch so reingeworfen in so eine Situation beim Lesen und man erfährt halt nie, wer jetzt wen oder wer sich bei wem eingeladen hat. Ja, das mit dem, wie sich das entwickelt, hat mich schon auch ein bisschen stutzig gemacht. Also wie hängen diese zwei Teile eben zusammen? Also einmal ist ja so ein bisschen die Aussage, wer viel schuldet, dem wird viel vergeben. Und einmal ist die Aussage, wer viel liebt, dem wird viel vergeben. Oder? Nee, eben nicht. Das ist mir jetzt nämlich beim Lesen aufgefallen. Da ist es nämlich andersrum. Entschuldigung, ich bin verwirrt. Ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt. Genau, und da dachte ich mir, hey, also einmal irgendwie, wie hängt das jetzt zusammen? Aber vielleicht kann man das gar nicht so genau sagen. Es ist so ein bisschen mein Zwischenstand am Überlegen. Also ich merke halt bei sowas, ich will immer gern wissen, was ist jetzt zuerst, also... Ist zuerst jetzt, dass ich lieben soll und dann wird mir vergeben oder wird mir erstmal vergeben und dann erwächst daraus eben diese Liebe oder vielleicht kann man das halt nicht so kausal Zusammenhängen auflösen.
Also ich fand das, also bei mir ist irgendwie ein Stück Dogmatik angesprungen bei dem Satz, aha, okay, Sündenvergebung durch Liebe ist jetzt... mindestens nicht das ganz Gängige unserer Verkündigung. Und im letzten Vers wird es irgendwie nochmal neu eingezogen. Also er sprach aber zu der Frau, dein Glaube hat dir geholfen. Mhm. Ne? Und dann wäre die Frage, kommt diese Liebe jetzt bereits aus einem Glauben? Und dann ist es eine Konsequenz daraus schon. Der Text verrät es nicht, ja? Also da glaube ich, ist es mühselig, danach zu bohren. Aber vermutlich werden wir bei der Frage, was vergibt deine Sünden, unserer Liebe weniger Gewicht geben, als hier es der Text tut.
Ja, oder der lässt es halt so nebeneinander stehen. Er lässt ja irgendwie viel so nebeneinander stehen, gell? Also
ein Arbeitsbeschaffungsprogramm für zukünftige Theologinnen und Theologen.
Genau. Und eben auch diese beiden Spitzensätze. Ja. Na gut, vielleicht habt ihr, die ihr uns zuhört, eine richtig gute Idee, wie das zusammenhängt. Aber bei Kirchenjahr evangelisch wird der Sonntag irgendwie überschrieben oder eingeleitet mit den aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben und das nicht aus euch. Also so richtig schön rechtfertigungstheologisch. Und da ist ja schon gut auch. wenn man so ein bisschen, also sich nicht darin verliert, dass das alles ist, sondern dass es eben auch noch die andere Seite gibt. Also was tue ich und so. Also dass es nicht so völlig verschwindet aus den Gedanken und den Köpfen Ja.
Ja, ich glaube, einfach die große Gefahr, ne, dass man, dass dieses Bewusstsein, das mir vergeben ist, dass es ein Standpunkt wird und kein gelebter Glaube, indem man sagt, ja, gut, danke dafür. Und dann kann das ja schon ein schöner Irritationstext sein, der sagt, danke dafür reicht nicht, da muss was bei rauskommen.
Ja, genau. Und daran schließt vielleicht auch dann der Wochenspruch an. Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Also irgendwie geht es auch um Demut. Und da ist ja, also das Bild dieser Frau schon, also viel plastischer kann man das ja irgendwie nicht mehr beschreiben. Was könnte Demut sein? Ja, oder was für eine Haltung ist das? Ja.
Ich hatte noch ein Part, der mich auf jeden Fall irritiert hat, nämlich zu sagen, wem viel vergeben wird, der liebt auch viel. Oder andersrum, weniger, der liebt auch weniger. Und das passt jetzt nicht in meine Anthropologie, muss ich sagen. Also meine Vorstellung, wie der Mensch so ist. Und wie so diese Beziehung mit Gott funktioniert, weil ich würde meinen, es gibt auch Menschen, die, es ist immer schwer, das zu quantifizieren, ne? Aber ich glaube, die weniger furchtbare Dinge gemacht haben, aber diese Vergebung trotzdem viel stärker spüren als andere Menschen und deswegen vielleicht auch die Liebe da stärker ist. Deswegen, da würde ich mit Lukas oder gerne mit Jesus nochmal ins Gespräch gehen und sagen, müsste es nicht heißen, wer die Vergebung stärker spürt, der liebt mehr oder kann potenziell mehr lieben, vielleicht irgendwie so. Und das nicht die objektive Vergebung ist. Also, genau.
Aber ich meine, ja, diese Subjektivität, die an die denkt man so wegen diesen Silbergroschen, gell? Also einmal sind es irgendwie 50 und einmal
ganz klar,
500, ja. Also da ist irgendwie ganz eindeutig. Aber in dem zweiten Teil bleibt es ja eigentlich, ja gut, viele Sünden. Es hört sich so quantifizierbar an, das stimmt schon. Ja. Ja, also hast du Ideen irgendwie für, wie du das jetzt an so unsere, deine, die Lebenswelt einer Gemeinde anschließen wolltest? Oder, also genau, kommt dir da schon eine Idee oder?
Ja, also zwei Ideen habe ich weiß aber noch nicht genau, wie rum ich es aufziehe. Das eine, das habe ich ja zu Anfang genannt, wenn du Jesus einlädst, also sowohl am Tisch als auch in dein Leben, dann kommen halt andere Menschen. und hier sehen wir, wie damit umgegangen wird.
Ja, das heißt, was dann passiert.
auch ein ganz breites Herz zu bekommen, dass ich sagen kann, also meine Vorstellung von ordentlicher Frömmigkeit oder wie das ordentlich geht, ist die eine. Und andere Leute haben die ganz anders. Und aber Jesus fängt da jetzt nicht an, rumzupöbeln. Ja, also zu sagen, okay, wessen Ding das ist jetzt hier, dramatische Salböl Aufmachaktion zu machen und hier mit Haaren meine Füße zu salben und zu küssen, okay. Und ich weiß nicht, der fränkische Christ ist da wahrscheinlich sehr viel weniger dramatisch. Und da aber die Breite zu bekommen und sagen, okay, offensichtlich hat hier Jesus nichts dagegen. Und wenn Jesus nichts dagegen hat, dann können wir auch gut damit leben, wenn Geschwister einfach das anders diesen Jesus dienen und feiern als wir.
Ja.
Was hast du dir gedacht? Hast du dir schon was?
Nee, ich bin irgendwie noch so in diesem in diesen ganzen Details hängen geblieben, dass ich das irgendwie noch gar nicht weiter verfolgt habe oder noch nicht weitergekommen bin. Nur ich merke so in unserem Gespräch, ich komme immer wieder an diesem das nicht gegeneinander ausspielen raus. Also diese zwei Figuren, also die Frau und der Pharisäer, aber eben auch nicht diese Spitzensätze, also ja, wer viel, also von diesen Teilen eben, sondern wie kriegt man das irgendwie zusammen oder ja. Was sagt das eine auch über das andere? So ein bisschen, ich glaube, daran würde ich weiter überlegen. Ich habe manchmal schon so einen Impuls, dass ich die Pharisäer gern ein bisschen wieder in ein besseres Licht rücken will. wie sie so
langweilig eben gesehen.
Ja. Ja. so ein bisschen, genau, das ist ein bisschen der Ansatz. Genau, ja. Ja, aber konkreter ist es gar nicht bisher, ja. Genau, aber vielleicht zu weit einfach mit unseren Gedanken und ihr, die uns noch zuhört, habt bestimmt eure Gedanken. Vielleicht sind die schon viel konkreter. Das wäre schön oder auch schön. Und vielen Dank dir fürs Mitüberlegen, Michael, und deine Irritationen und Gedanken und Ideen teilen. Euch fürs Zuhören und fürs Wiedereinschalten. Erzählt gerne von uns weiter, lasst mal eine Bewertung da, abonniert uns, was auch immer man tun kann mit einem Podcast, das tut gerne. Und wenn ihr mitmachen wollt, dann freuen wir uns auch. Ihr könnt uns schreiben an redaktion@stückwerk-podcast.de. Das kommt dann bei uns an. Genau. Über Instagram kommt es auch irgendwie an. Und ja, sonst hören wir uns einfach nächste Woche wieder oder wann immer ihr wieder reinhört. Bis bald. Tschüss.
Dieser Podcast ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.